Der Schlafzyklus und die darin enthaltenen Schlafphasen sind ein Thema, welches viel umfangreicher ist, als man anfangs vermutet. Sie können in der Dauer von Mensch zu Mensch variieren, unterscheiden sich im Ablauf aber normalerweise nicht. Ein Schlafzyklus dauert in der Regel 1 bis 1,5 Stunden und wiederholt sich je nach Schlafgewohnheit bei durchschnittlichem Schlaf 5 bis 7 Mal. In folgendem Beitrag sollen Ihnen wichtige Informationen über Aufbau, Merkmale, Bedeutung und Funktion der Schlafphasen sowie deren Erforschung und Erkenntnisse nähergebracht werden. Der Schlafzyklus wird allgemein in 2 verschiedene Schlafphasen unterteilt. Zum einen in die REM und zum anderen in die Non-REM-Phase. REM kommt hierbei aus dem Englischen und bedeutet Rapid Eye Movement. Erhöhte Augenaktivität während des Schlafes ist unter anderem ein Merkmal der REM-Phase, die ungefähr 25% unseres Schlafes ausmacht. Im Schlaflabor, wie zum Beispiel hier in Freiburg, werden dazu verschiedene Tests durchgeführt, wie zum Teil Messungen der Hirnströme, Messung der Muskelspannung, Messung der Augenaktivität während des Schlafes und Befragung zur Erinnerung von Träumen. Aufgrund dieser Tests ist man zum Ergebnis gekommen, dass man in dieser Phase die meisten Träume hat und sie wird halbwahr auch Traumschlafphase genannt. Die Non-REM-Phase, die ungefähr 75% unseres Schlafes einnimmt, teilt sich wiederum nach neuestem Stand in 3 weitere Phasen auf. Phase 1 und zugleich kürzeste Phase des Non-REM-Schlafs mit ca. 5% wird als Phase zwischen Wachen und Schlafen charakterisiert, in der man deutlich leichter aufwacht als in anderen und welche im weiteren Verlauf des Schlafes öfters auftritt. Phase 2 ist zugleich die längste Phase. Augenbewegungen sind hier kaum noch beobachtbar und die Muskelspannung nimmt im EMG ab. Phase 3, bekannt als Tiefschlaf, wird mit zunehmendem Alter kürzer. Tiefschlafphasen erreichen im EEG ihr Maximum und sind entscheidend für Regeneration des Immunsystems und meist völlige Entspannung des Körpers. Außerdem sind Aktivitäten wie auch Schlafwandeln, Albträume, Zähneknirschen und Sprechen im Schlaf in dieser Phase des Non-REM-Schlafs ausgemacht worden. Dem Non-REM-Schlaf, bei dem Körpertemperatur und Blutdruck sinken und während man kaum intensive Träume hat, reiht sich der REM-Schlaf an, der mit zunehmender Schlafdauer eine immer höhere Frequenz und Ausdehnung aufweist und bei dem es zu einem Wiederanstieg des Blutdrucks und des Puls kommt. Er verringert sich mit steigendem Alter deutlich auf etwa nur ein Drittel. Doch woher kommen diese Veränderungen? Welche Prozesse spielen sich dabei ab und welche Bedeutungen stecken hinter diesen Phänomenen? Dazu haben wir eine Expertenbefragung mit Professor Dr. Riemann von der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt. Guten Tag, Herr Riemann. Was wird denn hier in Ihrem Bereich der Uniklinik genau erforscht und was für Ziele stecken hinter Ihrer Arbeit?
Wir sind ja hier in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und deswegen beschäftigen wir uns intensiv mit den Zusammenhängen zwischen Schlaf, Schlaflosigkeit und psychischen Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen kommt es häufig zu Schlafstörungen, Änderungen des Schlafs und wir hoffen, dass wir aus der Erforschung des Schlafes letztendlich auch mehr über die Krankheiten lernen können und auch darüber, wie wir diese Krankheiten vielleicht auch noch besser behandeln können.
Wie würden Sie den REM-Schlaf und seine Funktion charakterisieren?
Also der REM-Schlaf ist ein faszinierender Zustand, den man vor über 50 Jahren entdeckt hat. Er wechselt sich mit dem Non-REM-Schlaf ab, wie Sie schon gesagt haben. Und er ist ein hochaktiver Zustand des Gehirns. Hochaktiv, also keineswegs ist im Schlaf alles ruhig. Das autonome Nervensystem und das Gehirn werden hochgefahren, aktiviert und wir träumen in diesen Phasen ganz lebhaft. Das macht den Zustand so spannend. Und es gibt viele Überlegungen, was die Funktion ist. Interessanterweise haben alle Menschen REM-Schlaf, bei der Geburt sogar sehr hohe Anteile und alle Säugetiere zeigen REM-Schlaf. Das heißt, der REM-Schlaf ist eher an einem späteren Zeitpunkt der Evolution aufgetreten. Und da gibt es viele Spekulationen darüber, ob der REM-Schlaf was mit Hirnreifung zu tun hat, ob das ein Zustand ist, der beim Neugeborenen wichtig ist, dass das Gehirn sich entwickeln kann. Und was die Situation des Erwachsenen betrifft, nehmen wir an, dass der REM-Schlaf mit Informationsverarbeitung, mit Lernen, aber wahrscheinlich auch mit Verarbeitung von emotionalen Belastungen etwas zu tun hat und dafür eine Rolle spielt.
Warum ist der Anteil des REM-Schlafes altersabhängig und schwankt so stark zwischen dem von Säuglingen und älteren Menschen?
Also da ist man natürlich auf der Ebene von Spekulationen. Wir können das Neugeborene ja auch nicht fragen. Es ist so, dass das menschliche und das Säugetiergehirn sehr unreif ist. Das heißt, es muss noch wachsen und es muss lernen. Und in diesem Kontext könnte die große Menge an REM-Schlaf eine Rolle spielen, dass sozusagen offline, wenn das Kind nicht wahrnimmt, im Schlaf Information abgespeichert, verarbeitet wird, aber auch neurobiologisch gesehen das Hirn wächst, dass der REM-Schlaf da der ideale Zustand ist. Und selbstverständlich erreicht dieser Zustand irgendwann mal ein Ende. Irgendwann wachsen wir nicht mehr. Unser Gehirn wächst auch irgendwann nicht mehr im Absolutsinn. Aber natürlich lernen wir ein ganzes Leben lang. Aber selbstverständlich ist es so, wenn Sie Menschen über die Lebensspanne befragen, dass das immer schwieriger wird. Dass sie mit 15 sehr viel einfacher etwas lernen als wie mit 75 oder mit 85. Das heißt, die Kapazität, Neues zu lernen, nimmt ab. Vielleicht korreliert das mit dieser Abnahme des REM-Schlafs. Wir wissen auch, dass Menschen, die einer Demenz erkranken, dass bei denen der REM-Schlaf unter Umständen ganz verschwindet. Also der REM-Schlaf scheint schon sehr eng mit neuropsychologischen oder kognitiven Funktionen gekoppelt zu sein.
Der REM-Schlaf und der Tiefschlaf, welcher eine bedeutende Rolle für die Regeneration des Menschen spielt und dem Non-REM-Schlaf zugeordnet wird, beide nehmen deutlich mit zunehmendem Alter ab. Wie kann man sich diese Veränderung erklären?
Ja, also Sie haben das ganz richtig zusammengefasst, dass der Tiefschlaf, also die langsamen Wellen, abnehmen. Die haben ihren Höhepunkt im jungen Erwachsenenalter. Da hat man noch zum Teil 25-30% Tiefschlaf. Das nimmt ab. Und es gibt eine enge Koppelung von Tiefschlaf und Wachstumshormonausschüttung. Und die Wachstumshormonausschüttung ist, wie der Name sagt, zuständig fürs Wachsen. Und selbstverständlich treten diese Prozesse irgendwann in den Hintergrund. Ab 18, 20 ist man ausgewachsen und dann sinkt auch die Wachstumshormonausschüttung. Vielleicht erklärt das auch, dass dann mit zunehmendem Alter, mit 45, mit 50, der Tiefschlaf noch deutlicher abnimmt und als Effekt der Schlaf leichter und oberflächlicher erlebt wird.
Kann es zur Beeinflussung unseres Schlafzyklus kommen?
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluss auf den Tiefschlaf und den REM-Schlaf nehmen. Wichtig ist es, einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus zu haben. Dann haben Sie auch einen stabilen Anteil an Tief- und REM-Schlaf. Wenn Sie die Schlafzeit zum Beispiel verkürzen, ist es keineswegs so, dass Sie dann anteilig von jedem Schlafstadium weniger schlafen, sondern wenn Sie von 8 auf 5 Stunden verkürzen, verdichtet sich der Tiefschlaf. Ja, Sie haben dann mehr Tiefschlaf in der kurzen Zeit. Was bei Schlafentzug generell wegfällt, sind die leichten Schlafstadien. Also das Gehirn reagiert da sehr sensibel. Es ist nicht gut, bei Licht zu schlafen, das ist erwiesen, so dunkel wie möglich. Und viele Substanzen nehmen einen Einfluss auf den Schlaf. Das ist das Koffein, das ist das Nikotin, das ist der Alkohol. Alle diese Substanzen stören letztendlich den Schlaf. Koffein, Nikotin stimulieren. Alkohol denkt man immer, na, schlafe ich besser. Das mag zu Beginn der Nacht sein, aber Alkohol erzeugt keinen natürlichen Schlaf, sondern eher einen Schlaf, der einer Narkose gleichkommt. Und vor allen Dingen ist es so, dass ab Mitte der Nacht, wenn die Alkoholwirkung nachlässt, dann der Schlaf leichter und oberflächlicher wird oder man sogar aufwacht. Also Alkohol ist kein gutes Mittel zum Schlafen. Und viele Medikamente verändern den Schlaf natürlich.
Sie haben uns bereits mehrere Tipps, wie zum Beispiel Beeinträchtigung durch Licht und den regelmäßigen Schlafzyklus gegeben. Haben Sie noch weitere hilfreiche Ratschläge für unsere lieben Zuhörer? Und können Sie dabei noch auf den Mythos des 90-Minuten-Zyklus eingehen?
Also der Schlaf lässt sich natürlich in Zyklen, nämlich in Non-REM-REM-Zyklen mit einer Länge von 90 bis 120 Minuten aufteilen, die aber spontan ablaufen. Ich würde mir nicht die Mühe geben, das versuchen zu verändern. Ich glaube, die Natur macht das selber schon ganz richtig. Und es gibt immer Mutmaßungen, ob es günstige Zeitpunkt gäbe, aufzuwachen aus der REM-Phase, aus der Tiefschlafphase. Da gibt es auch Wecker, die angeboten werden. Das ist alles Unsinn. Wissenschaftlich gesehen ist es klar, dass Sie, wenn Sie aus dem Tiefschlaf aufwachen, zu Beginn der Nacht länger brauchen, um orientiert zu sein. Aber wenn Sie 7-8 Stunden schlafen, haben Sie dann gegen Ende der Nacht wenig Tiefschlaf und da gibt es wissenschaftlich keinen Beleg, ob es besser ist, aus Stadium 2 oder aus REM-Schlaf aufzuwachen.
Zusammenfassend macht der Non-REM-Zyklus, dem anschließend der REM-Schlaf folgt, einen Großteil unseres gesamten Schlafzyklus aus. Jedoch wird vor allem im Rahmen psychologischer Untersuchungen, vor allem der REM-Schlaf, immer interessanter. So ist der Körper während dieser genannten Traumphase völlig entspannt und der Träumende kann seine Träume meist ungehindert ausleben. Je besser Schlafphasen heute auch erforscht werden, desto mehr Fragen stellen sich uns noch im Reich der Träume.
Träumen. Jeder Mensch träumt jede Nacht in allen Phasen des Schlafes. Unter Fachleuten wird ein Traum als die psychische Aktivität während des Schlafes bezeichnet. Wir haben Professor Dr. Riemann zur Funktion vom Träumen befragt.
Da könnte man natürlich stundenlang drüber reden. Es gibt viele, viele Spekulationen von der Psychoanalyse, die dem ganzen Tiefensinn zumisst. Ich denke, dass meine Sicht wäre, dass Träume aktuelle Probleme widerspiegeln, vielleicht auch Problemlösungen aufzeigen. Aber ich muss auch erwähnen, dass es neurobiologisch orientierte Forscher gibt, die sagen, der REM-Schlaf ist wichtig und die Träume sind ein unwichtiges Nebenprodukt. Das spintisiert sich das Hirn so zusammen.
Aber um überhaupt mit Träumen arbeiten zu können, muss man sich erstmal daran erinnern. Hört nun, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich an einen Traum zu erinnern.
Also ein Faktor ist sicher, ob ich aus einer REM-Phase aufwache oder nicht am Morgen. Wenn ich aus einer REM-Phase aufwache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher und ich muss mir auch ein bisschen Zeit nehmen. Wenn ich ganz abrupt aufstehe und schnell, ist der Traum ganz schnell weg. Das ist ein anderer Gehirnzustand und dann vergisst man das. Also man muss auch sozusagen die Absicht haben, sich daran zu erinnern. Das ist ganz wichtig. Es gibt Menschen, die interessieren sich nicht für Träume und die träumen dann auch nicht. Die träumen schon, aber sie erinnern sich nicht. Wir wissen, dass Frauen sich mehr an Träume erinnern als Männer in der Regel. Wir wissen von der Persönlichkeit, dass Menschen, die eher, sag ich mal, so psychologisch interessiert sind, sich mehr an Träume erinnern als Menschen, die denken, Träume sind Schäume. Also da gibt es einige Faktoren, die da einen Einfluss nehmen natürlich.
Ein weiteres und wie ich finde noch spannenderes Phänomen als der normale Traum sind die sogenannten luziden Träume oder auch Klarträume. Was es mit denen auf sich hat, erklärt uns Professor Dr. Riemann.
Luzide Träume sind ein sehr spannendes Phänomen, das man auch in der erst seit ein paar Jahrzehnten erforscht. Luzides Träumen bedeutet, dass man klarsichtig wird, das heißt im Traum wird einem klar, dass man träumt. Normalerweise, der normale Träumer, der ist ganz im Traumgeschehen verfangen, kann aber nicht dieses Bewusstsein erlangen, dass er träumt. Manche Menschen können das und können dann auch ihre Träume steuern und berichten, dass sie da eben sehr angenehme Dinge tun können, wie fliegen und was auch immer. Ja.
Wenn du noch nie luzid geträumt hast, es aber gerne mal erleben möchtest, dann gibt es hier ein paar Tricks, die du anwenden kannst. Aber Achtung, sie werden wahrscheinlich nicht bei jedem funktionieren. Zum einen kannst du anfangen, ein Traumtagebuch zu führen, um dich generell besser an deine Träume zu erinnern. Ein möglicher nächster Schritt wäre, sich vor dem Einschlafen fest vorzunehmen, in der nächsten Nacht einen Klartraum zu haben. Die angeblich effektivste Methode ist aber, sich am Tag ungefähr 5 bis 10 Mal zu fragen, bin ich wach oder träume ich gerade? Das soll man sich dann irgendwann auch im Traum fragen und dadurch merken, dass man träumt. Ob das jedoch wirklich der Fall ist, musst du selbst herausfinden.